Wir besiegen Blutkrebs. Mit diesem Ziel ist die gemeinnützige Organisation DKMS seit über 30 Jahren aktiv, mit der Hauptaufgabe, auf den Kampf gegen Blutkrebs und weitere Erkrankungen des blutbildenden Systems aufmerksam zu machen. Unser heutiger Gast Marc Krüsel ist Chef vom Dienst bei der DKMS und mit ihm sprechen wir heute über die Aktivitäten der NGO, ihre Kommunikationsstrategie und über ein Media Center. Schön, dass du da bist, Marc. Wir freuen uns auf das Gespräch gleich.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen.
Und bevor wir loslegen, Marc, begrüße ich den zweiten Teil von diesem Wir. Das ist nämlich meine Kollegin Nicola Wohlert. Hi, Nico.
Moin, ihr beiden. Ich freue mich, hier zu sein.
Dann würde ich vorschlagen, wir steigen mal so ein bisschen zu deiner Person ein, Marc, damit unsere Zuhörerinnen so ein Gefühl dafür bekommen, was du vielleicht vor der DKMS gemacht hast, wo du überhaupt zu deiner aktuellen Stelle gekommen bist. Du bist nämlich schon seit knapp oder beziehungsweise über 15 Jahren bei der DKMS, seit 2007. Davor hast du allerdings Politikwissenschaft studiert und hast auch lange beim WDR gearbeitet. Wie kam dann dieser Switch vor ungefähr 15 Jahren vom Studium Politikwissenschaft vom WDR zur DKMS?
Ja, das ist in der Tat schon über 15 Jahre her und da muss man auch schon ganz schön nachdenken, wie sich das alles damals da entwickelt hatte. Die Kurzzusammenfassung ist Politikstudium, lange freier Mitarbeiter beim WDR gewesen, wie das ist als Freier. Man sucht sich so sein Setting zusammen, schaut auch noch nach anderen Dingen. Es war keine wirklich große Geschichte, es war relativ spontan und es war auch, soweit ich mich erinnern kann, ich wusste gar nicht wirklich groß um DKMS, um das Thema und das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Plötzlich war ich da drin und dann haben sich die Dinge, 15 Jahre später so entwickelt, dass ich auch zurückschaue und denke, das war schon irgendwie so eine Schicksalsweiche irgendwie, die dazu geführt hat, dass ich eben diese lange Zeit jetzt auch schon für dieses Thema arbeite, für dieses Thema kämpfe und damit auch mit ganzem Herzen dabei bin und auch keinen Tag bis jetzt bereut habe in dieser Zeit, ja.
So ein bisschen was hast du ja aus deiner journalistischen Tätigkeit ja doch noch mitgebracht. Du bist nämlich inzwischen Chef vom Dienst bei der DKMS.
Richtig.
Das ist ja eine Positionsbezeichnung, die kennen wir alle aus Redaktionen. Das ist so eine Schnittstelle, das ist so eine Art Koordinationspunkt. Sind Teile deiner täglichen Arbeit eigentlich wirklich noch klassische Kommunikationsthemen?
Ja, also es ist, wie du schon sagst, eine klassische Position, eine Funktion, die man aus dem redaktionellen Bereich kennt. Ihr könnt euch vorstellen, als ich diesen Titel eingeführt habe, beziehungsweise geführt habe, habe ich doch sehr häufig die Frage beantworten müssen, ob das ein Witz ist oder ob das wirklich gemeint ist. Das muss ich dann kurz erklären. Mittlerweile haben es die meisten einigermaßen verstanden. Und ja, wir haben diesen Titel sozusagen eingeführt, nicht wegen des Titels, sondern weil wir ein Newsroom-Prinzip bei uns aufgebaut haben. Also unsere Kommunikation, da gehen wir bestimmt nachher nochmal drauf ein, dass wir uns als Newsroom konzipiert haben. Und da ist eben auch für Unternehmenskommunikation, das ist ja ein Trend seit einigen Jahren, das dort zu implementieren, eben auch diese klassische Funktion hatte Einzug erhalten. Die habe ich nun inne. Und ja, es ist dieser Dreh- und Angelpunkt in diesem ganzen Konstrukt, in unserem Kommunikations-Newsroom, die manche sagen auch die Spinne im Netz, also der überall irgendwie dabei ist, der die große Übersicht hoffentlich dann auch immer hat, der die Fäden zusammenhält, der eben vermittelt zwischen den verschiedenen Bedürfnissen und Anforderungen in unserer Struktur. Also ganz klassisch zwischen den Menschen, die die Themen erstellen, zwischen den Menschen, die Kanäle verantworten. Da sitze ich so dazwischen, plus diverse andere Aufgaben, die ich habe. Ja, und klassische Themen habe ich auch jeden Tag bei mir auf dem Tisch. Weniger natürlich dann operativ, weil dafür haben wir unsere Struktur natürlich. Da haben wir unsere Ressorts und unsere Desk, die den Content am Ende des Tages produzieren. Aber ich beschäftige mich natürlich noch sehr viel mit den klassischen Kommunikationsthemen. Versuche aber immer auch die Ebenen zu verlassen, eben auch Ebenen drüber zu gehen, zu schauen, wie kann man die Dinge miteinander verknüpfen, wie können Themen noch besser werden, wie kann man noch mehr über den Tellerrand schauen, all das, was der Newsroom ja bewirkt, dass man rauskommt aus diesen einzelnen, ja, man sagt immer die bösen Silos und ne, dieses Denken von einem Kanal, sondern einfach diesen Überblick zu haben, die Dinge miteinander zu verbinden und zu verknüpfen und das Ganze natürlich auch strategisch aufgeladen auf einer höheren Ebene, klar.
Wie du gerade schon gesagt hast, wir wollen gleich nochmal so ein bisschen in neue Kommunikationsarbeit eintauchen. Vielleicht magst du uns und unseren Zuhörern vorher mal so einen groben Überblick geben, was die DKMS eigentlich alles macht, in welchen Bereichen sie aktiv ist. Das sind ja schon verschiedene Projekte, nicht nur in Deutschland, sogar weltweit seid ihr aktiv. Magst du uns mal so einen kurzen Überblick geben, was euer Thema, was Blutkrebs eigentlich ist und wo die DKMS genau aktiv ist?
Ja, natürlich sehr gerne. Da freuen wir uns natürlich. Also jeder Kollege, jeder Kollegin bei der DKMS, die solche Einladungen wie jetzt auch hier annimmt, ist auch immer glücklich und froh und hat auch den Auftrag natürlich, das Thema natürlich zu platzieren, weil das ist unser ureigenster Anspruch und deswegen nutzen wir da jede Gelegenheit. Also im Kern ist die DKMS eine Stammzellspenderdatei. Das heißt, wir motivieren die Öffentlichkeit, wir informieren die Öffentlichkeit über das Thema der Stammzellspende, über das Thema Blutkrebs. In der Kurzzusammenfassung, Blutkrebserkrankte und Erkrankte, die Erkrankungen des blutbildenden Systems haben, können oft nur mit Hilfe einer Stammzellspende, haben sie eine Überlebenschance, können sie ihre Krankheit überwinden. Und genau dafür suchen wir eben die freiwilligen Spenderinnen und Spender. Dafür machen wir die Öffentlichkeitsarbeit, dafür motivieren wir die Leute, sich bei uns registrieren zu lassen, um dann im Fall der Fälle für eine Patientin oder einen Patienten zur Verfügung zu stehen. Das Ganze ist ein weltweites Solidarsystem. Das heißt, wir suchen grundsätzlich für alle Patientinnen und Patienten auf der Welt, die auf eine Stammzellspende angewiesen sind, einen passenden Spender oder eine passende Spenderin. Und das ist sozusagen unser Kerngeschäft. Weiter sind wir auch eine medizinische Forschungseinrichtung. Also wir betreiben an unserem Wissenschaftsstandort in Dresden mittlerweile eines der größten weltweiten Typisierungslabors. Das heißt, all unsere Proben, die eingehen, werden dort typisiert, wie man ja in der Fachsprache sagt. Wir beschäftigen aber auch Menschen, die sich in unserer Clinical Trials Unit, also in einer Einrichtung, die Studien betreibt. Wir haben eine Stem Cell Bank. Wir haben auch viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den wissenschaftlichen Projekten unterwegs, die den ganzen Bereich abdecken, dass wir nicht nur das passende Transplantat für einen Patienten oder eine Patientin finden, sondern das bestmögliche Transplantat bereitstellen können. Und auch, und da geht auch die Forschung unserer Studienabteilung hin, dass wir die Ergebnisse auch von Transplantationen am Ende verbessern können. Also alles, was noch da drumherum ist. Und dann haben wir noch verschiedene weitere Projekte, um da noch kurz darauf einzugehen, weil du das auch schon ansprachst, auch international. Also zum einen ist natürlich die Internationalisierung der DKMS ein ganz großes Feld. Das heißt, wir sind aus Deutschland schon vor vielen Jahren in weitere Länder gegangen. Mittlerweile sind wir in 7 Ländern auf 5 Kontinenten unterwegs. Und das Ganze zu dem übergeordneten Zweck, den weltweiten SpenderInnenpool so divers und vielfältig zu gestalten, dass noch mehr Chancen bestehen, für suchende Patientinnen und Patienten eine passende Spende zu bekommen. Und letztes Jahr haben wir noch ein ganz tolles neues Projekt, ein Hilfsprogramm gestartet, nennt sich bei uns Access to Transplantation. Das heißt, wir haben unsere Mission auch ein Stück weit erweitert und möchten auch Menschen, die in Regionen dieser Welt leben, wo die Einkommen niedrig bis mittel sind, wo der Zugang überhaupt zu einer solchen lebenswichtigen Therapie gar nicht möglich ist, aus anderen Gründen als erstmal einen passenden Spender oder Spenderin gefunden zu haben, sondern da sind die Möglichkeiten noch viel, viel schlechter. Und da haben wir im letzten Jahr angefangen mit Partnern zusammen in Indien, wo die Thalassämie eine Erkrankung ist, bei der eine Stammzellspende eben auch die richtige Therapie ist, hier mit eine eigene Transplantationsstation aufzubauen, wo rund 120 Kinder schon pro Jahr jetzt diese Transplantation erhalten können. Und das ist ein Programm, das werden wir jetzt auch über Jahre weiter ausbauen, auch in anderen Ländern starten. Und das sind die Dinge im kleinen Überblick, die wir so machen.
Mal für alle, die vielleicht Interesse an so einer Spende haben. Wer kann sich denn genau als Stammzellenspenderin oder Spender bei euch melden? Was muss ich mitbringen?
Die Voraussetzung. Ja, es gibt dann so ein paar ganz klassische Kriterien. Man sollte gesund sein und man muss zwischen 17 und 55 Jahre alt sein. Das sind erstmal so grob die zwei Kategorien. Und dann kann man auf dkms.de gehen, kann unter SpenderInnen werden, draufklicken und ein Formular ausfüllen. Und dann bekommt man das sogenannte Typisierungs- oder Registrierungsset nach Hause geschickt. Das ist das berühmte Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Das heißt, man bekommt diese drei Buckle-Swaps, wie sie heißen, oder Wärterstäbchen, wie man umgangssprachlich sagt, mit dem man diesen Abstrich der Mundschleimhaut macht, wo man dann auch seine Sachen ausfüllt und das an uns und unser Labor zurückschickt. Und dann ist man bei uns registriert. Und dann steht man sozusagen zur Verfügung, diesem weltweiten Pool, und kann sozusagen gefunden werden von einer Transplantationseinheit, die für einen Patienten oder eine Patientin eben sucht. Und falls diese genetische Übereinstimmung, wir reden ja immer vom genetischen Zwilling, das ist die Übereinstimmung der Gewebemerkmale, die dafür ausschlaggebend sind, dass das Transplantat beim Patienten oder bei der Patientin eben angenommen wird, dass dort eben das blutbildende System komplett neu aufgebaut wird und dann hoffentlich gesund funktioniert, damit dieser Mensch eben die Chance hat, weiterleben zu können.
Ich versuche mal so einen Switch thematisch, der auch das Kommunikationsthema mit reinbringt. Und leider ist das jetzt so ein Thema, das uns seit 2,5 Jahren beschäftigt, nämlich Corona. Und da würde mich jetzt interessieren, ihr sucht natürlich möglichst viele Spender. Du hast gerade genetischer Zwilling gesagt. Das heißt, ihr möchtet gerne so viele Menschen wie möglich in der Datenbank haben. Hat euch Corona da nicht vor immense Herausforderungen gestellt, weil ihr zum Beispiel nicht mehr vor Ort Registrierungsaktionen machen konntet, weil ihr auch vieles in die digitale Ebene verlegen musstet? Wie seid ihr damit umgegangen, auch im Kommunikationsteam, dass auf einmal diese Vor-Ort-Präsenz von Mensch zu Mensch einfach nicht mehr möglich ist?
Ja, das ist natürlich die Geschichte, wie sie viele natürlich in den letzten 2,5 Jahren haben. Da sind wir jetzt natürlich nicht alleine, aber na klar kann ich jetzt von uns erzählen. Es war natürlich eine Riesenherausforderung. Mal so einen kleinen Einblick vor Pandemie. Also man redet ja jetzt immer vor Pandemie, während Pandemie, nach Pandemie, aber da sind wir noch, leider noch nicht immer ganz. Vor der Pandemie war es so, dass wir rund 25.000 Menschen jeden Monat über eine Registrierungsaktion motivieren konnten, sich registrieren zu lassen. Das heißt, eine Registrierungsaktion war vor Ort im Gemeindehaus, in Vereinsheimen, organisiert von Initiativgruppen zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, meist mit dem Aufhänger eines Patientenfalls. Das war natürlich, wir haben natürlich sofort im März 2020 auch komplett das alles gestoppt, also alle Offline-Maßnahmen, und das brach sozusagen komplett weg. Und dann hat es sehr, sehr viel, das kann man durchaus sagen, sehr, sehr viel Mühe, Schweiß, Tränen, aber auch mit unglaublich viel Herzblut haben wir es, wie gesagt, geschafft, einen digitalen Weg einzuschlagen. Das, was in vielen anderen Bereichen ja auch passiert ist, die Digitalisierung plötzlich so mit der Brechstange. Also ewig haben wir darüber geredet und wollen und können vielleicht und so weiter. Und jetzt war es dann ja der Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt aber auch gar keine andere Chance. Und das haben wir wirklich, muss man sagen, toll genutzt und haben einen tollen Weg gefunden, diese Erlebbarkeit auch der DKMS mit diesen Online-Registrierungsaktionen, wie wir sie nennen. Das heißt, jetzt hat jeder Patient eine eigene Seite auf unserer Webseite. Es ist der klassische digitale Weg. Man kann jetzt eben mit dem Link zu dieser Seite, ne, die Menschen reinholen und zur Spende motivieren. Und es hatte natürlich auch kommunikativ einen riesigen Switch. Während vorher bei einer Offline-Registrierungsaktion sehr viel auch organisatorisch war und sehr viel auch vor Ort eben natürlich auch Kommunikation. Aber jetzt war es so sehr fokussiert darauf, jetzt haben wir nur diese Seite zu diesem Patienten oder der Patientin und jetzt ist eigentlich erstmal alles irgendwie Kommunikation. Einmal die Menschen aus diesem Umfeld, die das initiiert haben, zu befähigen, eben auch diesen digitalen Weg zu gehen, das in ihren Netzwerken zu verbreiten und darauf anzuspringen. Also früher hieß es, ihr müsst noch das organisieren und wir brauchen noch ein Kuchenbuffet und wir brauchen noch mehr Tische und wir brauchen dies. Und jetzt hieß es, nee, ihr müsst einfach das verbreiten, ihr müsst es erzählen, ihr müsst ja es unter die Leute bringen, eben auf diesem digitalen Weg. Und das war eine sehr, sehr große Umstellung, intern, extern, wie auch immer, hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten dann natürlich auch als Organisation noch weitere größere Herausforderungen, wenn es um die Kuriere geht, wenn es um den Transport der Transplantate geht. Eine Geschichte, was auch wenige vielleicht jetzt spontan wissen, dass solche Transplantate mit ehrenamtlichen Kurieren von Kurierdiensten über ganz normale Linienmaschinen ins Ausland geflogen werden. Also wenn das Transplantat nach Chicago geht, dann holt das der Kurier hier in Köln ab, setzt sich an Flughafen und fliegt nach Chicago und gibt es dort ab. So, jetzt war aber die Tatsache, dass wir gar keine Linienflüge mehr hatten, natürlich eine riesen Herausforderung, und da haben meine Kolleginnen und Kollegen wirklich Unglaubliches geleistet. Da waren die irresten Geschichten dabei, wie diese Transplantate Gott sei Dank dann an den Zielort gekommen sind. Wir haben dann auch eine super Lösung gefunden, dass Cargo-Piloten, die ja noch fliegen durften, im Cockpit die Transplantate dann durch die Welt geschifft haben. Wir haben Gott sei Dank alle Menschen versorgen können. Wir haben auch, wenn man so mal reden will, ne, von den Zahlen her, wir haben das wirklich alles sehr, sehr gut kompensiert und haben da viel draus gelernt, nehmen viel mit auch jetzt für die Zukunft, wie das so ist. Wir werden nie wieder zu dem Alten, egal in welchem Bereich, zurückkommen, aber wir haben ganz viel gelernt und uns unglaublich weiterentwickelt, und das macht sehr viel Mut. Was uns allerdings jetzt komplett in die Parade fährt, ist der 24. Februar. Nicht nur uns, sondern auch wieder vielen anderen. Natürlich, wir wollten so aus diesem Winter rausstarten in ein hoffentlich drittes Corona-Jahr, das vielleicht doch nicht mehr so ist, wie es die letzten 2 Jahre. Und jetzt kommt am 24.2. diese Horrornachricht und all das, was jetzt im Rattenschwanz dahinter hängt, bis hin zu unseren Spritpreisen, bis zu unserer Inflation, was auch immer jetzt alles gerade ist, womit sich die Menschen beschäftigen, ob von der Kriegsangst bis zur eigenen Existenzangst bis zu was auch immer gerade die Menschen bewegt. Und wir sehen ganz starken Rückgang unserer Zahlen, nicht nur was die Neuaufnahme von Menschen angeht, sondern auch die Interaktion. Also wenn ich in den sozialen Medien gucke, auf unseren Kanälen, da gehen auch die Engagementraten drastisch zurück. Das heißt für uns, wir können es nicht genau festmachen, das ist alles ein bisschen schauen und ein bisschen gucken, was sein könnte, aber es ist so die Gemengelage aus, wir rücken gerade mit unserem Thema wirklich ein bisschen zur Seite, weil viele andere Dinge sind. Und Gerade deswegen sind wir jetzt schon die ganzen Wochen stark beschäftigt, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir wieder mehr sichtbar sein, wie können wir sagen, Leute, ja, das ist alles von ganz furchtbar bis wir verstehen das auch alles. Jedem von uns geht es ja genauso, aber es bleiben trotzdem die Patientinnen und Patienten dort und die brauchen nach wie vor, egal was in der Ukraine ist und egal wie hoch bei uns die Spritpreise sind, die brauchen Hilfe und die sterben, wenn sie keine passende Spende bekommen. Und da sind wir gerade, wie gesagt, dabei. Das ist nochmal eine ganz neue und noch nie gekannte Herausforderung bei der DKMS, diesen Trend jetzt, wie gesagt, wenigstens aufzuhalten.
Ja, die Leute sind echt mit vielen
Ja,
anderen Dingen jetzt
es
beschäftigt,
ist,
ja.
ja, wir hatten vor allem auch die junge Zielgruppe auch einen starken Fokus bei uns genommen gehabt, weil wir natürlich unsere Datei auch immer wieder weiter verjüngen wollen. Ihr müsst wissen, dass wir jeden Monat allein aus Altersgründen sehr viele Menschen auch verlieren. Wir verlieren bis zu 80.000 Menschen im Jahr aus diesem Grund. Das heißt, wir brauchen natürlich neue Menschen. Je jünger sie sind, umso länger sind sie verfügbar. Und es gibt auch noch medizinische Gründe, warum zum Beispiel auch junge Männer besonders bevorzugt werden von Transplanteuren weltweit. Und die sind aber auch jetzt gerade, und das kann man ihnen noch nicht mal zum Vorwurf natürlich machen, mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt und ist auch gut so. Die bringen auch, machen auch gerade sehr viel und sie geben sehr viele tolle Impulse und sie machen vielleicht sogar mehr, als meine Generation jemals gemacht hat. Aber da noch sichtbar zu sein und mit dem Thema durchzustarten, ist gerade eine riesige Herausforderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt ein schwerer Bruch, aber
Ja.
den machen wir jetzt einfach mal. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir auch darüber sprechen möchten, wie das bei euch so mit der Kommunikation und euren Aufgaben ausschaut. Und du hast auch gerade so toll von deinem Team gesprochen. Das fand ich toll. Jetzt mal nur dein Team, dein Kommunikationsteam, dein Newsroom. Wie seid ihr denn da aufgestellt? Wie viel Mann-Frau stark seid ihr eigentlich? Welche Aufgaben habt ihr denn da so konkret? Themen, Kanäle, welche Themen funktionieren wo, auf welchem Kanal besonders gut, besonders schlecht?
Das ist jetzt aber, das ist ein längerer Slot jetzt. Okay, also da ist auch super viel passiert in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Wir haben, und das ist echt die Kurzzusammenfassung jetzt, wir haben zwei ganz große Entwicklungsschritte gemacht. Das eine ist, wir haben das Newsroom-Prinzip bei uns implementiert und unsere gesamte Struktur eben nach diesem System, also von der ursprünglichen Blaupause, die mal hieß, es gibt die Themenmanager, es gibt die Kanalverantwortlichen und in der Mitte sitzt der CVD, der das Ganze jongliert, nach unseren Bedürfnissen und unseren Zielen sozusagen unser eigenes Newsroom-Prinzip gestartet und unsere Struktur aufgebaut und gleichzeitig dann auch noch einen Riesenschritt gemacht, nämlich die klassischen Disziplinen Public Relations und Marketing. Also auf der einen Seite die schönen Geschichten erzählen und auf der anderen Seite die viel Geld haben und die Werbung machen, zusammengelegt. Also das haben wir, das so ehrlich kann man sein, wie in vielen anderen Unternehmen, von denen ich weiß auch, sehr gepflegt, eine ordentliche Wand zu ziehen zwischen diese beiden Bereiche und schön in der eigenen Suppe zu kochen. Und in diesem ganzen Zug der Veränderung unserer Medienlandschaft, im Zuge dessen, wie sich die Menschen draußen, wir alle natürlich, uns unsere Informationen holen, wo wir unsere Interessen finden, wie wir uns das selber zusammenstellen, über die diversesten Kanäle, all das führt ja dazu, dass wir einfach nicht mehr so arbeiten können, wie wir das noch vor 15 Jahren gemacht haben, wo es noch eine Pressestelle gab, wo man noch 5 Leute hatte, die 2 Pressemitteilungen pro Woche rausschickten und ein paar Kontakte zu Medien hatten und versucht haben, ihre Geschichten unter die Leute zu kriegen. Das funktioniert, das kann man noch so machen, aber ich weiß nicht, wie weit man damit kommt. Und wir brauchen die Öffentlichkeit. Wir brauchen dringend die Unterstützung durch Medien und dann eben das, was all dazugekommen ist, die ganzen Multiplikatoren und die verschiedensten Distributionskanäle und Wege und dazu natürlich auch die verschiedensten Formate, die sich dazu entwickelt haben. All das brauchen wir und deswegen mussten wir uns strukturell eben auch anpassen und konnten nicht mehr so arbeiten, der arbeitet jetzt auf Kanal XY und der auf Kanal Z und wenn wir Glück haben, reden die beiden noch miteinander. Nein, wir mussten sagen, okay, wir brechen das jetzt alles auf, wir nehmen dieses Setting, das ja mit dem Newsroom einhergeht, themenzentrisch zu denken, erstmal zu schauen, was ist das Thema, ist es ein Thema für uns und wenn es eins ist, für wen wollen wir das denn erzählen, wen interessiert das denn und darüber auf diesem Weg erklärt sich dann ja auch zum Teil, über welche Kanäle es am Ende des Tages sein wird und das ist der Kern unseres Mindsets, den wir gewechselt haben komplett, weil wir es, wie gesagt, vorher ganz genauso gemacht haben, wie es leider heute auch oft noch in Unternehmen zu finden ist und haben mit dem Newsroom-Prinzip gesagt, okay, wir setzen uns alle an einen Tisch, wir legen die Themen auf einen Tisch, die da sind und dann sitzen alle da, die was dazu sagen können. Alle Gewerke sind sozusagen drumherum und das immer auch zu einem frühen Zeitpunkt. Das ist etwas, was ich jetzt seit Jahren mantramäßig vor mich immer her bete, wenn ich in Runden bin. Es ist wichtig, dass wir zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gemeinsam zusammensitzen. Dann können alle was dazu sagen, dann können alle ihren Input liefern und dann haben wir nicht das, was wir früher kannten. Der Raum XY, wo das Marketing drauf stand oder wo Brandmanagement drauf stand, hat schon alles entwickelt und hat sich schon alle Gedanken gemacht und dann kommen sie um die Ecke und sagen, oh, jetzt wollen wir das Ganze aber noch kommunizieren, jetzt fangt das mal, das räumt das Pferd mal von hinten auf. Nee, wir setzen uns jetzt zusammen und entwickeln gemeinsam das Thema und dann haben wir auch die Chance, dass es das bestmögliche Ergebnis eben wird. Und dafür haben wir das alles aufgebrochen, haben jetzt einen auf der Fläche sozusagen einen großen Newsroom, der unterteilt ist in Themenressorts, aber auch in Desk, die sich zum Beispiel mit Sprachregelungen beschäftigen, die sich mit Krisenmanagement beschäftigen, die sich aber auch dann mit Brandmanagement und unserem CI und all diesen anderen Dingen, Website-Management beschäftigen und mit innerhalb eines Systems aus Konferenzen, aus Meetings, wie man das kennt früher, so klassische Redaktionsmeetings, Wochenlage und so weiter und so fort. Da treffen wir uns dann, da bringe ich sie dann zusammen und da kommen dann auch am Ende diese immer noch guten Ergebnisse bei raus. Und vertreten sind wir natürlich in den klassischen Gewerken. Es gibt ja auch noch die klassischen Journalisten, das machen wir uns nichts vor. Es gibt ja auch, natürlich gibt es das Radio und das ist auch gut so. Ich liebe das Radio, lange beim WDR, immer Radio gemacht, wunderbares Medium. Das gibt es alles noch und soll auch erhalten bleiben. Aber alles, was so dazwischen gekommen ist, auch im digitalen, im Online-Bereich, Social Media natürlich, da sind wir auf allen Kanälen vertreten. Da passiert aber natürlich auch immer wieder was. Ihr kennt es, ne? Guten alten Zeiten von Facebook sind halt auch lange vorbei. Es kommt immer wieder was Neues. Das hält dann vielleicht manchmal 3 Wochen wie Clubhouse oder es etabliert sich dann doch als ein toller Kanal und ja, das jüngste Baby, wie bei vielen, ist natürlich TikTok in unserem Bereich und das funktioniert auch schon sehr, sehr gut, weil wie gesagt, hatte ich ja gesagt, dass wir auch die junge Zielgruppe natürlich im Auge haben und da auch verstärkt in der Ansprache sind und dann muss man da hingehen, wo sie eben sind. Wenn sie nicht auch schon längst weitergezogen sind, da muss man ja mal jeden Morgen schauen, ob man da noch auf dem Laufenden ist, wie das so ist. Aber ansonsten sind wir breit verstreut und versuchen aber eben mit unserem System und diesem Newsroom System eben zu schauen, dass wir dann auch passgenau möglichst für diese Zielgruppen über diese verschiedenen Kanäle eben auch interessante Beiträge und interessanten Content ausspielen können.
Abschließend zum Newsroom nochmal eine kurze Doppelfrage. Funktioniert der aus deiner Sicht auch digital? Ihr seid wahrscheinlich auch zu Beginn der Pandemie erstmal ins Homeoffice geflüchtet, wie viele von uns. Und vielleicht sortiert sich das gerade ein bisschen wieder um. Und die zweite Frage, steuert ihr über den Newsroom auch eure internationale Kommunikation? Du hast vorhin gesagt, 7 Länder auf 5 Kontinenten. Wird das zentral von Deutschland aus gesteuert oder habt ihr in den einzelnen Ländern kleine Kommunikationsteams?
Also digital, remote oder wie auch immer man es jetzt gerne sagen müsste, funktioniert wunderbar. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, das ist eins der größten Learnings aus dieser Pandemie. Geht nicht, gibt's nicht. Es ist alles möglich, was man früher alles erzählt hat über Homeoffice und so weiter. Warum es nicht funktionieren kann, wir wissen alle, ist Quatsch. Es kann funktionieren, es gehört halt ein bisschen was dazu, aber es kann funktionieren. Wir können sagen, wir hatten auch eben gar keine andere Wahl. Wir hatten da eine sehr, sehr, muss man sagen, sehr, sehr gute Führung durch unsere Geschäftsführung. Wir hatten ein eigenes Pandemie-Team und das auch schon ziemlich zu Anfang. Wir waren da sehr gut vorbereitet und es ist alles gemacht worden, auch zu unserer eigenen Sicherheit natürlich. Und da war überhaupt gar keine Frage. Wir waren alle komplett remote mit, wie gesagt, knapp 30 Leuten und es hat wunderbar funktioniert. Es war natürlich auch super anstrengend, gerade die ersten Wochen, als dann plötzlich alle in diesem Nichts verschwanden und man sich plötzlich auf diesem kleinen Bildschirm traf. Und wir kennen die Geschichten alle von den ganzen Tools, die man probiert hat und dann funktioniert das eine nicht, funktioniert das andere nicht. All diese Dinge passierten natürlich, aber unterm Strich hat das sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, wir haben eine Top-Arbeit hingelegt, guten Job da gemacht und das eben im Sinne unserer Patientinnen und Patienten. Und ja, und jetzt ist es so, wie du es schon angerissen hast, jetzt sind wir so ein bisschen auf der Schwelle. Wir schauen auch gerade, wie wir dieses hybride Modell hinbekommen. Jetzt sind schon welche im Büro, jetzt sind aber natürlich immer noch welche zu Hause. Das muss sich natürlich auch wieder alles einspielen. Auch das ist wieder eine komplette Umgewöhnungsphase. Auch dann ist so eine Konferenz, wenn man dann welche am Bildschirm hat und welche vor sich sitzen hat, sich da auch zu konzentrieren, nicht immer nur die Sitzenden vor Ort anzuschauen, sondern auch die Dinge, ach, da sitzen ja noch welche in diesem virtuellen Raum. Das muss man natürlich alles wieder miteinander ein bisschen einüben und wer weiß, was im Herbst auf uns zukommt. Ich mag gar nicht dran denken, ich lebe ehrlich gesagt nur noch in den Tag und schauen wir mal, was morgen ist. Ne? Aber funktioniert, deine Frage zu antworten, es funktioniert sogar sehr, sehr gut. Also aus unserer Perspektive für unseren Bereich hat das fantastisch funktioniert. Und die zweite Frage ist, die Länder selber sind natürlich für ihre Dinge erstmal verantwortlich. Ne? Aber wir haben bei der DKMS einen eigenen Bereich, eine Abteilung, nennt sich Global Reputation Management. Die sind sozusagen die koordinierende Stelle bei uns, die zwischen diesen verschiedenen Ländergesellschaften, gerade auch eben auf der kommunikativen Ebene, versuchen, die Dinge miteinander zu verbinden und auch Dinge reinzugeben, die dann adaptiert werden können. Aber es wird jetzt nicht von uns gesteuert. Es ist natürlich so, wir sind das größte Land natürlich, weil wir hier entstanden sind und weil wir von der Power natürlich ganz anders aufgestellt sind als so ein kleiner Standort wie jetzt zum Beispiel in Südafrika oder in Chile und geben natürlich sehr viel Know-how darüber, sind da mit denen natürlich im Austausch, mit Trainings. Leute von uns sind natürlich auch da, so es denn möglich ist und geben sozusagen das ab, was wir schon an Learnings haben, was sie eventuell für ihren Markt durchaus auch nutzen können, klar.
Kommen wir nochmal zu den Menschen, die du und dein Team erreichen wollt und sie zu einer Stammzellenspende davon überzeugen möchtest. Nicht überreden, ja. Überzeugen möchtest natürlich.
Überzeugen. Motivieren.
Dafür braucht ihr eine gehörige Portion Aufmerksamkeit, ja, die ihr mit dem, was ihr tut, generieren müsst. Das ist aber auch eine Zeit gerade, jetzt noch viel mehr, seit den letzten 2,5 Jahren. Da ist das mit der Aufmerksamkeit bei den Menschen ja noch viel schwieriger geworden. Wie schafft ihr es dennoch jetzt, diese Aufmerksamkeit wieder auf euch zu lenken?
Ja, hatte ich gerade schon ein bisschen angerissen. Wir sind gerade dabei, uns echt zu überlegen, wie wir das gerade hinbekommen, ja. Also ich gucke mir jeden Morgen unseren Medienspiegel an und der ist ziemlich gut. Und ich glaube, viele andere würden in die Hände klatschen, wenn sie jeden Morgen so einen Medienspiegel sehen würden. Wir merken aber, dass die Durchdringung, also es passiert trotzdem am Ende nichts gerade. Ne?
Also die Zahl der Menschen, die sich dann bei euch melden.
Die sich zum Beispiel registrieren lassen, die ein Set anfordern. Also im Januar, Februar hatten wir 50.000 Set-Anforderungen jeden Monat. Dann ging es runter auf 19.000, da sind wir gerade so. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, 19.000 sind schon ganz viel. Wobei man davon sehen muss, dass 19.000 Anforderungen heißt, nicht alle schicken ihr Set natürlich auch wieder zurück. Ne? Ist natürlich eine gewisse Rate dabei, die gar nicht mehr zurückkommen, aber so viel geht es plötzlich zurück. Und wir sehen aber, dass wir trotzdem durchdringen und sichtbar sind. Aber es geht gerade zurück. Wir schätzen eben aufgrund dieser Gesamtgemengelage, die ich gerade schon angerissen habe, dass einfach das Thema gerade ein bisschen bei all dem, was passiert, ein bisschen zur Seite gerückt wird. Und da sind wir dabei, uns genau zu überlegen, womit können wir jetzt die Akzente setzen, um diese Aufmerksamkeit wieder zu bekommen, um die Dringlichkeit auch natürlich darzustellen, nicht nur die Dringlichkeit der einzelnen Person, also dass dieser Patient jetzt gerade diese Dringlichkeit braucht, sondern dass unser gesamtes System diese Dringlichkeit braucht, weil würde das jetzt immer weiter runtergehen, dann wäre auch die gute Versorgung, die wir schon in Deutschland zum Beispiel garantieren können durch die Anzahl der Spender, die zur Verfügung stehen, dann würde das auf Dauer natürlich auch nicht mehr sein und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen ja gerade eben diese Löcher stopfen und versuchen noch mehr zu erreichen und nicht runtergehen und dann sind wir, wie gesagt, in einem Prozess zu überlegen jetzt gerade, was für Akzente wir da noch setzen können. Wir sind gerade mit einer Kampagne draußen, richtig einfach richtig, um schon mal Aufmerksamkeit zu sorgen. Das funktioniert auch schon ziemlich gut und wir haben jetzt auch für das noch laufende Jahr auch noch so ein paar Highlights, die passieren werden mit einem großen Radiosender demnächst, so viel kann man spoilern, oder auch zum Thema Football in nicht langer Zeit, um da nochmal Highlights zu setzen und ja, wir versuchen es jeden Tag aufs Neue. Es ist natürlich auch immer sehr fluide, wie wir jetzt neuerdings ja alle sagen. Bei uns kommen die Themen halt auch manchmal wirklich dann auch jetzt rein. Und es ist wenig, also der Teil dessen, was groß geplant in 3-4 Wochen ist, das ist eher ein kleiner Teil. Es kommt einfach rein. Und das sind ja gerade die Geschichten und die Schicksale eben dieser Patienten und Patienten. Und ja, in der Zeit, in der wir hier reden, kann schon wieder ein Fall aufkommen und der hat eine Wahnsinnsgeschichte und daraus lässt sich hoffentlich die größtmögliche Öffentlichkeit herstellen, denn das ist das große Erfolgsrezept und das ist die Dankbarkeit, die wir auch haben, natürlich im Sinne aller Patienten und Patienten für diese Einzelgeschichten, dass sich diese Patienten und Patienten eben trotz dessen, was sie durchmachen, eben auch bereit erklären zu sagen, ich gehe mit meiner Geschichte raus, ich zeige mein Gesicht, ich gebe dem Ganzen ein Gesicht, ich erzähle meine Geschichte, weil das ist, machen wir uns nichts vor, das ist das, was die Menschen berührt und was die Menschen auch am Ende in der großen Masse motiviert, wenn sie davon lesen. Und das ist dann auch am Ende für uns auch gar keine große Kommunikations-Rocket Science mehr, wenn man einfach das Bild des 3-jährigen Mädchens, das an Blutkrebs erkrankt ist und wir schreiben jetzt mal platt drunter, die kleine Anna verstirbt, wenn sie keinen Spender findet. Da muss man nicht die große Storytelling-Geschichte auspacken, um die Leute damit zu motivieren. Und das ist eben auch der Erfolg, Gott sei Dank, den wir damit haben, dass wir diese Menschen eben dafür gewinnen können, das mit uns gemeinsam öffentlich zu machen, diese Schicksale sichtbar zu machen und den Menschen dann am Ende auch erzählen können, okay, und du kannst etwas dagegen tun, aktiv. Du kannst nicht einfach nur Geld spenden, was auch total richtig ist für viele andere Dinge, sondern du kannst wirklich aktiv selber etwas dagegen tun. Das ist der Missstand, so sieht es aus. Und wenn du willst und wenn du darfst und kannst natürlich, dann kannst du daran aktiv was verändern. ändern. Und das ist auch das, was ich immer als Rückmeldung von den Spenderinnen und Spender bekomme. Das ist genau das ist, was sie einfach catcht, wo sie sagen, okay, das finde ich toll, ich kann da wirklich was bewirken mit etwas, das mir nichts tut, mir nicht schadet, aber eben so viel bewirken kann.
Wir haben abschließend noch ein Thema, über das wir gerne mit dir sprechen möchten. Das ist das Media Center. Das ist nämlich ein Konzept.
Sehr gerne.
Das habt ihr vor 4 Jahren, 2018, glaube ich.
5. Ist genau. Gestern hat mich der Kollege darauf aufmerksam gemacht. Gestern war das 5-jährige Jubiläum unseres Media Centers.
Genau. Ihr habt, glaube ich, 2018 den deutschen Preis für Online-Kommunikation dafür gewonnen. Ja. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen was zusammengeworfen. Magst du uns mal erzählen, was verbirgt sich hinter dem Media Center, hinter dieser Idee? Und warum seid ihr dann vor 5 Jahren eben diesen Schritt auch gegangen? Und steckt da immer noch so ein spezifischer Kommunikationsansatz dahinter oder eine Strategie, die ihr verfolgt? Und das Media Center ist quasi Teil dieser Strategie.
Ja, wie ist es dazu gekommen? Das geht einher mit all dem, was ich jetzt schon mehr oder weniger gesagt habe, zu diesen Veränderungen, denen wir natürlich ausgesetzt sind und denen wir auch entgegnen wollen. Und damals war es einfach so, wie viele andere es auch kennen. Man hatte auf der Webseite der Firma sozusagen einen Pressebutton. Da landet man auf irgendeiner Unterseite. Da waren dann 3 Kontaktnamen und Bildchen mit einer Telefonnummer und ein Archiv von irgendwie 5 Pressemitteilungen. Und das war's. Und in diesem ganzen Kontext, den ich ja gerade angesprochen habe, war einfach die Überlegung, okay, wir brauchen diese Öffentlichkeit. Wir wollen diese Menschen erreichen, überall, auf allen möglichen Kanälen, wo sie sich tummeln, wo sie zuhören, wo sie zuschauen. Dafür brauchen wir Medien und dafür brauchen wir auch all das, was zu klassischen Medien hinzugekommen sind. Und die möchten wir so gut unterstützen und befähigen, über unsere Themen zu berichten. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war dann die Idee zu sagen, okay, wir bauen eine eigene Plattform, ein Media Center, das als Service gedacht ist für JournalistInnen, für MultiplikatorInnen, die über unser Thema berichten. Dort sollen Sie die gesamte DKMS-Themenwelt vorfinden. Da dürfen Sie sich komplett daraus bedienen. Also wir stellen Ihnen dort alles zur Verfügung, was es zu erzählen gibt, zu den Patienten, aber auch natürlich zu unserer Organisation, zu all den Projekten, die wir tun. Wir haben konkrete Ansprechpartner, die Sie direkt anrufen können, die Sie dort auswählen können. Wir bieten all das Material, was wir zur Verfügung stellen können, direkt zum Download. All das ist da drin und damit waren wir relativ weit vorne und sind in gewissen Bereichen auch, gerade im NGO-Bereich, natürlich immer noch relativ weit vorne. Und es ist ein Riesenerfolg. Es hat uns unglaublich viel positives Feedback gebracht. Das haben wir auch über die Jahre immer wieder auch eingeholt, beziehungsweise ist es proaktiv auf uns zugekommen. Es kommt super an. Wir sehen ganz tolle Effekte, die natürlich auch für uns intern wichtig sind. Es soll uns natürlich auch ein Stück weit die Arbeit erleichtern, nämlich durch Mitnahmeeffekte, dass sich ein Mensch eben im Media Center bedienen kann, die Geschichte einfach rausnehmen kann. Und es ist alles da. Wir müssen nicht noch 20 E-Mails schreiben und ich muss nicht noch hier ein Foto rauskramen und ich muss nicht noch irgendwo rumtelefonieren. Es ist alles da. Und wir haben verschiedene Evaluationsstufen auch in dem Media Center. Wir haben dann unseren gesamten Bereich der Patientenaktionen noch in das Media Center integriert. Das heißt, wir haben auch an diesem Strang, für den unsere Kolleginnen und Kollegen aus einem anderen Bereich zuständig sind, wir reden vor Pandemie natürlich, die für die Offline-Aktionen zuständig sind, die dort das koordinieren, die dort die AktionsbetreuerInnen sind, die waren auch für die klassische Pressearbeit ihrer Aktionen zuständig. Und ungefähr 1500 Clippings pro Monat, da waren das meiste davon Zeitungsartikel zu Ankündigungen, Aktionen, Tag der Aktion, nach der Aktion. Und das haben nicht die Pressestelle, nicht die Kommunikation gemacht, sondern das haben wirklich die Aktionsbetreuer der jeweiligen Aktion selber vor Ort gemacht. Das war auch ein ganz wichtiger Schlüssel auch viele, viele Jahre. Ihr kennt das, die kleine Redaktion, da kommt dann jemand zur Aktion. Das ist ein ganz 1:1, da sitzt man mit dem, da holt man sich noch die Handynummer am Ende und wenn die Aktion gelaufen ist, hat man den noch auf dem Rückweg angerufen und gesagt, oh, es waren übrigens heute 1200 Leute und haben sich registrieren lassen. Was die andere Seite, also der Journalist, natürlich super toll findet. Der findet es ja sowieso der Klassiker. Man wird direkt angerufen und kriegt die Information. Ich muss nicht noch viel tun. Aber auch da haben wir eben gesagt, wir digitalisieren das. Wir holen diese Erlebbarkeit da rein und auch unsere Kollegen können seitdem mit einem einfachen Link den Journalisten, die Interesse haben, über die Aktionen zum Beispiel berichten, den Link schicken. Diese Seite wird immer aktualisiert. Es gibt einen Update-Ticker. All das, was im Laufe bis zu dem Tag, an dem zum Beispiel so eine Aktion dann startet, noch passiert, kommt da rein. Das heißt, man kann immer wieder draufgehen und man sieht, okay, da passiert irgendwas. Das sind also Servicepunkte. Jetzt haben wir gerade noch unsere digitalen Pressemappen gelauncht. Das heißt, wir haben ab sofort zu Events, aber auch zu verschiedenen Fokusthemen komplette digitale Pressemappen im Media Center. Das heißt, zu einem speziellen Thema kann man sich alles Material runterladen, einzeln oder im Paket. Wir gehen auf Veranstaltungen, so wie das denn auch weiter dürfen und haben nicht mehr die ausgedruckte Pressemitteilung unterm Arm in irgendeinem Klappheftchen und dann muss man am Ende des Tages sie alle wieder einsammeln. Nee, wir machen das jetzt mit einem schönen Bindungstool, mit einem QR-Code. Angebot und dann landet man direkt im Media Center zu dieser Presse, zu der Veranstaltung in der Pressemappe und findet alle Materialien. Und wie gesagt, es funktioniert fantastisch, es ist nicht mehr wegzudenken und die Strategie dahinter, habe ich jetzt im Grunde genommen schon gesagt, die Strategie ist eben all die Menschen, die berichten wollen, auf was auch immer, so zu befähigen, dass sie aus dem Vollen schöpfen können und uns komplett dabei unterstützen können, unsere Geschichten weiterzutragen, unsere Mission einfach zu verbreitern.
Sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage. Und die letzte Frage ist immer die Glaskugelfrage. Da finde ich die Antworten immer besonders schön. Ich bin sehr gespannt. Wie glaubst du, wird eure Arbeit bei der DKMS in 5 bis 10 Jahren aussehen? Oder wo steht die DKMS selbst in 5 bis 10 Jahren? Was meinst du?
Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Ich habe leider jetzt gerade keine Glaskugel, aber ja, im Grunde genommen wäre ja unser Wunsch, das ist ja auch noch unser Claim, wir besiegen Blutkrebs. Am schönsten wäre es, es gäbe uns nicht mehr, weil das würde bedeuten, das Thema hätte sich erledigt. Da ist jetzt nicht so direkt von auszugehen, aber es wird sehr, sehr viel passieren. Also ich habe ja angesprochen, wir sind ja nicht nur die reine Stammzellspenderdatei, sondern wir machen viel in Forschung und Co. Und das ganze Feld hat sich in den letzten Jahren schon extrem weiterentwickelt. Die Ergebnisse sind schon viel, viel besser. Die Typisierungsprofile werden immer besser. Es wird immer passgenauer. Damit werden die Ergebnisse für den Patienten und die Patientin immer besser. Es entstehen natürlich auch viele Forschungen, die laufen, die auch sehr vielversprechend klingen. Und wir selber, da zitiere ich dann gerne unsere CEO, die sich dann wünscht, dass wir 2030, das wäre dann jetzt in knapp 8 Jahren, in 20 Ländern vertreten sind. Und nicht, weil wir uns gerne verbreiten wollen und überall sichtbar sein wollen, sondern einfach, weil ich das schon angerissen hatte vorhin, um noch mehr Diversität, noch mehr Vielfalt in diesen weltweiten genetischen Pool sozusagen zu bekommen. Ich hatte das mit Indien angesprochen, diese Geschichte mit der Thalassämie, diese ganzen Kinder und Jugendlichen, die dort erkranken, die gar keinen Zugang haben zu diesen Transplantationen, die man komplett heilen kann mit einer Stammzelltransplantation. All das wollen wir noch ermöglichen. Da wollen wir noch viel tun. Wie gesagt, unser Standort in Südafrika ist auch noch ziemlich jung. Auch dort haben wir große Ziele, überhaupt dieses Thema sichtbar zu machen. Da kann man noch unglaublich viel leisten. Also wir haben noch sehr, sehr viel vor, machen auch schon sehr, sehr viel und wir werden auf alle Fälle da sein und es wird immer noch toll sein, dafür zu arbeiten, auch wenn der Grund dafür natürlich immer noch dramatisch ist und man wünscht, es gäbe ihn gar nicht, aber das können wir wahrscheinlich nicht wegwünschen, aber wir können alles dafür tun, dass es für Menschen auf der Welt in dem Bereich ein Stückchen besser wird.
Prima, falls uns jetzt jemand zugehört hat, der euer Anliegen unterstützen möchte, wir verlinken auf die DKMS-Seite unter unserem Podcast. Hoffentlich finden sich noch ein paar Spenderinnen. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Marc, und die Einblicke in eure Kommunikationsarbeit, das kriegt man ja auch nicht jeden Tag. Und vielleicht hören wir uns ja dann in 5 bis 10 Jahren nochmal und du kannst uns nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, ob das wirklich alles so geklappt hat und eingetreten ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und sehr gerne nehme ich die Einladung dann in 5 bis 10 Jahren nochmal an.
Prima. Machen wir so.
Danke euch.
Tschüss. Ich danke. Tschüss.
Tschüss.